Römer 7, Vers 7, mit Ende Vers 7 bis Anfang Vers 10 beschreibt Paulus seine Begegnung mit dem Gesetz. Diese Begegnung erfolgt in einigen Schritten. Zuerst hält er fest, der Lust wäre ich mir nicht bewusst gewesen, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du wirst dich nicht gelüsten lassen. Also das Gesetz zeigt, was im Herzen ist, macht ihm sein Inneres bewusst. In den Versen 8 und 9 zeigt das Gesetz oder das Gebot sein rebellisches Wesen, zeigt noch klarer, wer er selbst ist, zeigt das rebellische Wesen der Sünde auf. Aber nachdem die Sünde einen Anlass genommen hatte durch das Gebot, bewirkte sie in mir jede Lust. In diesem Satz haben wir zwei Sünden, das heißt zwei Arten von Sünde. Das Wort Sünde erfährt in der Schrift eine Anzahl von Bedeutungen. Es lohnt sich, diese einmal zu sammeln. Ich meine, es könnten etwa 6 Bedeutungen sein. In diesem Satz haben wir 2 dieser Bedeutungen. Das zweite, sie bewirkte in mir jede Lust, das heißt, dieses sich lüsten lassen, ist die Tatsünde. Das ist das Normale, beziehungsweise die normale Auffassung von Sünde. Sie ist eine Tat. Und die Schrift sagt, sie ist die sie ist der Ungehorsam, sie ist das Nicht-Einhalten des Gesetzes. Aber zu Anfang von Vers 8 haben wir das Wort Sünde, aber in einem anderen Sinne. Hier haben wir die Sünde vor der Sünde. Und diese zwei Aspekte werden wir immer wieder haben im Rest von Römer 7. Und es lohnt sich, gerade jetzt am Anfang dieses Gebrauches, dieses Wortes, darüber klar zu sein. Die Sünde, nachdem die Sünde einen Anlass genommen hatte, welche Sünde? Das ist mein Wesen, mein sündiges Wesen, die Sünde, die als Gesetz in mir steckt, in mir wohnt. Sie ist ein Fremdkörper, aber wie ein Parasit wohnt sie in mir und hat seine Wirkung in mir. Sie ist die Ursache für die Tatsünde. Und diesen Tatbestand will Paulus deutlich machen in Römer 7. Das Gebot, dem er begegnet, zeigt ihm die Lust selbst, aber zeigt ihm auch, dass er ein Rebell ist, im Wesen. Nachdem die Sünde, das heißt die Sünde in mir als Gesetz, einen Anlass genommen hatte durch das Gebot kam und diese Sünde in mir rebellierte dagegen, bewirkte sie in mir jede Lust. Die Sünde in mir, das Gesetz der Sünde in mir, kennt keine Gottesfurcht, keinen Respekt vor Gottes Wort, vor Gottes Verbot. Nein, es reagiert geradezu positiv bzw. frech, ja aktiv besser gesagt, nicht positiv, aktiv gegen Gott. Gott sagt nein, ich sage ja. Ja, das ist die Sünde in mir. Sie sagt, ich werde es doch tun. Ja. Bewirkte sie in mir jede Lust. Denn ohne das Gesetz war die Sünde, das heißt die Sünde in mir, tot, das heißt inaktiv. Sammeln Sie übrigens auch, wenn Sie intensiver Ihre Bibel lesen und studieren, verschiedene Bedeutungen des Wortes Tod. Auch dieses Wort wird verschieden gebraucht. Wir dürfen nicht nur eine Bedeutung überall sehen wollen, sonst sehen wir sie nicht. Also hier ist Tod nicht so tot, wie wir meinen, dass wir könnten es jetzt beerdigen, es existiere nicht, ja, sondern inaktiv, nicht in Bewegung ist, wie wenn sie tot wäre. Ich hätte sie nicht festgestellt, ich wüsste nicht von ihrer Existenz, wenn das Gebot nicht gekommen wäre. Plötzlich meldet sich die Sünde. Sie war die ganze Zeit da, sie hat ein gutes Ohr, ja. Jetzt kommt die Sünde, Entschuldigung, das Gesetz und sagt, du sollst dich nicht gelüsten lassen, du wirst dich nicht, also das heißt, du sollst, lass dich nicht gelüsten. Und die Sünde sagt, ich werde mich gelüsten lassen. Das heißt, das Gebot deckt das rebellische Wesen meiner Sündhaftigkeit auf. Vers 9. Ich aber war einst ein Lebender, ohne das Gesetz. Dieses Wort ist schwer zu verstehen. Ich vermute, dass an dieser und an ähnlichen Stellen Paulus von seinem Gewissen spricht. Das Gewissen ist ein sehr wesentlicher Teil meines Seins, meines. Und ist meine Existenz sehr stark vertreten. Wird das Gewissen vergewaltigt, bin ich wie ein Toter. Ja. Menschen mit einem abgestorbenen Gewissen sind lebende Tote, finden sich nicht zurecht, sind orientierungslos geworden. Ich aber war einst ein Lebender ohne Gesetz, aber als das Gebot gekommen war, lebte die Sünde in mir auf. Also merkt er, dass er ein Rebell ist in seinem tiefen Innern, in seinem Wesen. Die nächste Etappe, 10 Anfang, die ersten 3 Wörter. Paulus erlebt die Folge der Sünde. Ich aber starb. Das heißt, sein Gewissen musste ihn zum Tode verurteilen. In seinem Gewissen war ein Gegenüber, eine Stimme, Gottes Stimme im Grunde, die er respektieren muss, und sie verurteilt ihn zum Tode. Und so gilt er als gestorben. Ich aber starb. Die Sünde hat mich zum Tode verurteilt. Etwas Furchtbares, gesündigt zu haben und wirklich gewusst zu haben, was dann geschehen ist. Ein schlechtes Gewissen zu haben, gehört zum Schlimmsten, das wir erleben können. Denken Sie einmal an Kain und Lamech. Kain wird ja nicht getötet. Ja? Es gibt eine schlimmere Strafe, meint Gott, zu diesem Zeitpunkt, wo Menschen noch ein sensibleres Gewissen haben, dass man am Leben bleibt und mit einem schlechten Gewissen herumlaufen muss. Kain fürchtet dieses Leben. Er fürchtet sich vor dem Tode, wenn jemand ihn dann tötet. Er weiß, er ist des Todes schuldig. Und er lebt wie ein Mensch, der vogelfrei gesetzt ist. Lamech sagt, Kain hat einen getötet. Ich habe es mehr getan. Aber er lebt noch. Das teilt er seinen Frauen mit. Und teilt seine Not ihnen mit. Er leidet darunter. Er hat es schlimmer gemacht als Kain. Also, dass ein schlechtes Gewissen ist etwas Furchtbares. Wenn man den Heiligen Geist hat, wird das Gewissen wieder neu sensibilisiert. Und das ist gut so, damit wir ein reines Gewissen haben. Damit wir mit einem guten Gewissen vor Gott leben, wie Paulus das tun wollte. An dieser Stelle erlebt er einen gewissen Tod in seinem inneren Menschen. In den Versen 10 und bis 14 Anfang haben wir eine gewisse Auswertung dieser Begegnung mit dem Gesetz. Was er lernte, sagt er zuerst grundsätzlich in Vers 10, und das Gebot zum Leben, das heißt, das zum Leben diente, dieses erwies sich mir als eines zum Tode. hatte doch in 5. Mose das Gesetz gesagt, wer dieses alles tut, wird leben. Ja. Das Gebot war ein Gebot zum Leben. Aber es erwies sich mir als ein Gebot zum Tode, weil ich gegen das Gebot verstieß und das Gesetz musste mich zum Tode verurteilen. Also, das Gebot, das zum Leben da war, erwies sich mir als eines zum Tode. Das ist das Grundsätzliche, das er lernt. Wie geschah das aber, Vers 11? Denn die Sünde, das heißt die Sünde in mir, die Erbsünde, das Gesetz der Sünde, das Sünde als Gesetz, nahm einen Anlass durch das Gebot, betrog mich gänzlich und erschlug mich durch dasselbe. Wir haben hier eine Wiederholung dessen, was er vorher sagte, mit einer kleinen Ergänzung, mit dem Hinweis auf den Betrug. Die Sünde verspricht sehr viel, hält nichts ein, das Gegenteil kommt. Er schlug mich durch dasselbe, weil es mich gänzlich betrog. Ich wurde ein Betrogener. Die Schlussfolgerungen nun in den Versen 12 und 13 Anfang. Zuerst die grundsätzliche Schlussfolgerung in Vers 12. Und so ist das Gesetz heilig. Ja, und das Gebot ist heilig und gerecht und gut. Ist das Gesetz Sünde? Vers 7 Anfang. Nein, im Gegenteil, es ist heilig. Zweimal sagt er das. Einmal gebraucht er das Wort Gesetz bzw. Weisung. Und das zweite Mal sagt er heilig. Und gebraucht das Wort, beide Male gebraucht er das Wort heilig, aber das eine Mal sagt er Gesetz und das zweite Mal Gebot. Was ist der Unterschied? Das Gesetz ist das Ganze. Das Gebot ist ein einzelnes Gebot. Er will das jetzt wirklich betonen und sagt, das ganze Gesetz ist heilig. Nichts an ihm ist verkehrt. Das will ich festhalten. Und jedes einzelne Gebot ist heilig. Das heißt, rein und keine Sünde ist an ihm. Nichts Schlechtes an ihm. Heilig und gerecht. Und gut, ist das jetzt klar, könnt ihr gefragt haben, ja? Vers 5 war ein Satz, Sprache ist unklar, ihr könntet mich wieder missverstanden haben. Aber jetzt habe ich erklärt und ich sage es mit verschiedenen Wörtern, ist das jetzt klar? Es müsste klar gewesen sein, nicht wahr? Vers 13, Anfang haben wir eine falsche Schlussfolgerung. Diese Schlussfolgerung darf nicht gezogen werden. Ist also ein Gutes mir zum Tode geworden? Das Gesetz ist gut, aber immerhin führte es zum Tode. Also etwas Gutes führt zum Tode. Nein, nicht so, nie und nimmer. Passen wir auf, sagt er, wieder könnte ich dennoch missverstanden werden. Das sei fern. Jetzt kommt die Korrektur, sondern es war die Sünde, nicht das Gebot, nicht das Gesetz, sondern die Sünde führte zum Tode, damit sie als Sünde offenbar würde, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit durch das Gebot die Sünde überaus sündig würde. Mit diesem Teil von Vers 13 ist Kapitel 5, Vers 20 verdeutlicht. Wo die Sünde, Entschuldigung, das Gebot kam nebenher herein, damit die Sünde reichlich würde. Das klingt zunächst, wie wenn Gott wollte, dass viel gesündigt würde. Und dazu hat er das Gesetz geschickt, damit die Leute sehr viel sündigten. Nein, das ist nicht, was Paulus in Römer 5, Vers 20 sagen wollte. Hier wird erklärt, was er sagen wollte. Die Sünde ist sowieso da. Aber wenn das Gesetz kommt, ist das wie ein Spiegel, beziehungsweise zeigt es, was eigentlich im Innern ist. Das Innere ist so schlimm wie die Auswirkung. Das heißt, das Innere ist der Kern, die Sünde ist da als Gesetz. Wenn das Gebot kommt, lebt diese Sünde auf, wird zur Versuchung und führt zur Tatsünde. Und diese Tatsünde wiederholt sich immer wieder, weil man gegen das Gebot verstößt. Das Gesetz war da, es war Licht, und man verstieß wiederholt gegen dieses Gesetz. Mit anderen Worten, als das Gesetz kam, hat man reichlich Tatsünde getan. Aber alle diese Tatsünden machten den Menschen nicht schlechter, sondern offenbarten nur für die Augen des Menschen, wer er vorher schon gewesen war und was Adam und Eva geworden waren, als sie sündigten. Nur eine Sünde, aber sie wurden zu diesen verderbten Menschen innerlich. Für die, die die Problematik kennen, an dieser Stelle merken wir, wie verhängnisvoll es ist, auch von Römer 8, Vers 3 zu sagen, Jesus hatte Sünde im Fleisch. Das ist so viel zu sagen, damit sagt man gerade dieses, was hier gesagt ist, dass Jesus ein schlimmer Sünder war. Dies ist eine Lehre, die nicht nur bei den norwegischen Brüdern vorkommt. Dort ist sie Grundsatz. Davon geht die ganze Bewegung aus. Fleisch ist bei ihnen konstant, wird nie anders als so übersetzt. Wo immer Fleisch vorkommt im Neuen Testament, es ist sündiges Fleisch. Jesus hatte Fleisch, war also sündig im Fleisch. Und das sagt für sie dann Römer 8, Vers 3. Aber diese Sünde verurteilte er, heißt es dort. Er hat nie gesündigt. Die norwegischen Brüder und die anderen, die diese Lehre teilen, unterscheiden zwischen, das Schlimme betrifft, als was den Ernst betrifft, unterscheiden zwischen dem Schlimmen in der Erbsünde beziehungsweise in der Kern, im Gesetz, Sünde als Gesetz und Tatsünde. Tatsünde, das ist schlimm. Aber die Sünde als Gesetz in einem, Sünde im Fleisch, das ist für sie nicht so wichtig. Paulus in Römer 5, Vers 20 und hier sagt, die Sünde, die in mir steckt, ist das genaue Gegenstück von all den Taten, die geschehen als Übertretung des Gesetzes. Die Tat ist nur die Offenbarung der Verderbtheit dessen, was im Fleisch ist. Ja. Wir merken also, die zwei sind vollkommen parallel, entsprechen einander genau, was den Ernst betrifft, was Sündhaftigkeit betrifft. Und jetzt gehen wir, die wir der Schrift glauben, einen Schritt weiter. Diese Sünde wohnt in mir. Ich bin total verderbt. Ich bin verkorruptiert. Oder sagt man korrumpiert? Ich weiß nicht. Ich bin total sündhaftig, was Gott betrifft. Unfähig, seinen Willen zu tun. Das bin ich als Christ. Das wollen viele nicht wahrhaben. Aber Römer 7 müsste gar nicht in der Bibel stehen. Wir haben genug in Galater 5, Vers 17. Der eine Vers genügt. Der sagt genau dasselbe, was Paulus hier sagt. Genau dasselbe. Er spricht zu Christen. Übrigens auch die, die nicht glauben, dass Römer 7 für den Christen ist. Auch die glauben nicht an die Sündlosigkeit des Christen. Das wollen sie nicht sagen. Also, bitte. Was heißt jetzt Sündhaftigkeit? Was heißt das? Ich bin schon nicht ganz gut, ja? Ich bin wiedergeboren. Und ich könnte nicht sagen, dass das, was Paulus dort beschreibt, für mich ist. Aber sie geben zu, sie sind in einem gewissen Sinne Sünder. Gut, was heißt es in einem gewissen Sinne? Genau das, was hier geschrieben steht. Wollen wir nie unterschätzen, wie sündig Sünde ist. Moody hat recht, wenn er sagt, wenn es nicht für die Gnade Gottes wäre, wäre ich dort in der Gosse. Ja. Ich bin genauso wie der. Und wollen wir uns immer wieder sagen, wenn es nicht für die Gnade Gottes wäre, ich bin so schlimm wie der Schlimmste. Ich bin fähig zu jeder Sünde. Es lohnt sich nicht. Wir haben kein Recht, uns zu überheben über einen anderen. Aber das tun wir zu schnell, nicht wahr? Der hat das gemacht. Das ist schlimm, ja. Das bin ich. Sie stoßen sich an dem, was ein anderer getan hat? Moment einmal. Das, genau das bin ich. Römer Kapitel 2. Du, der du den anderen schuldig sprichst, du tust genau dasselbe. Und er kann sagen, nein, das habe ich nicht getan. Paulus sagt, ja, das tust du. Das bist du. Und wäre es nicht für die Gnade Gottes, auch in der Gesellschaft, dann hätte jeder von uns alles das getan. Bedenken wir, es gab noch keine Polizei, als Kain seine Hand gegen seinen Bruder erhob. Auch noch keine Polizei, als Lamech da war. Wir haben sie aber, es braucht sie. Was würden wir tun, wenn es keine Polizei in der Schweiz gäbe? Stellen Sie sich das einmal vor. Wenn es niemanden gäbe, der irgendwie einmal bremsen würde, das alles lebt in uns. Ja. Wir müssen das einmal ganz ernst nehmen. Und dann wird uns die Gnade wieder groß. Und dann lernen wir, aus der Gnade zu leben. Nur aus der Vergebung. Und dann lernen wir, gnädig zu werden mit unserem Bruder, mit unserer Schwester. Ja. Aber wir sind ein bisschen, es war ein kleiner Exkurs, wir kommen zurück. Das war Vers 13, jetzt kommen wir zu Vers 14, Anfang zur Begründung. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Was ist geistlich? Nun, das ist wieder ein Wort, das verschieden gebraucht wird. Im Deutschen haben wir zwei Wörter, mit denen wir etwas stärker unterscheiden können. Das Griechische, soviel ich weiß, kennt diesen Unterschied nicht. Und es ist auch gut, wenn wir manchmal im Deutschen die zwei Wörter verquicken, geistig und geistlich, damit wir wissen, was geistlich eigentlich heißt. Aber an dieser Stelle hilft uns das vielleicht nicht viel weiter. An dieser Stelle geht es um die Wirkung. Das Gesetz ist geistlich, weil es der geistlichen Welt förderlich ist. Es kommt aus der geistlichen Welt und hat die geistliche Welt als Anliegen. Gott hat geschaffen Himmel und Erde. Er hat Geisteswesen geschaffen, die in der Geisteswelt leben. Und er hat Materielles geschaffen und hat den Menschen geschaffen, der in beiden Welten wohnt. Aber ist er das einzige Wesen? Nur der Mensch lebt in der materiellen Welt sowohl als in der geistigen Welt. In seinem Wesen sind die beiden eins geworden. Er ist sowohl materiell als geistlich oder geistig. Das Geistliche hat die Priorität. Die geistige Welt ist wichtiger als das Materielle. Gott, der Geist ist, herrscht über beide Welten. Aber die geistliche Welt hat das Primat, ist das Wichtigere. Mit dem Sündenfall kommt eine Verlegung des Interesses, der Wichtigkeit. Die geistliche Welt wird unwichtig und das Materielle, das Sichtbare, das Tangente, das heißt das Greifbare, tritt in den Vordergrund. In dem Moment, wo Eva die Frucht fasst und sie genießt, wird diese Welt Denn diese Frucht stellt die Kreatürlichkeit, die Geschöpflichkeit dar. Sie wählt mit dieser Frucht, wählt sie die sichtbare Welt und zieht sie vor, sieht sie dem lebendigen Gott der geistlichen Welt vor. Hinfort ist die Schöpfung dem Menschen wichtiger als der Schöpfer. Hören Sie Römer 1? Ja. Die Schöpfung wird wichtiger als der Schöpfer. Und das ist so die Art und Weise, wie Menschen, die nicht in Christus sind, die nicht erlöst sind, leben. Das Diesseitige ist wichtig. Das Gesetz Gottes aber will aufmerksam machen auf die Ewigkeit, auf das Unsichtbare, auf das Dauerhafte. Dort, woher das Materielle eigentlich kommt und von der das Materielle eigentlich abhängig ist. Das Gesetz ist geistlich, das heißt, weist hin auf Gott den Geist und auf Ewigkeit und auf das Unsichtbare hin. Es ist etwas Gutes, ja. Und jetzt kommt das Weitere, aber jetzt kommt ein neuer Abschnitt eigentlich. Und jetzt muss man wieder etwas exkursieren, auf Exkursion gehen. Wir haben den dritten Abschnitt jetzt, den wir uns vor Augen führen, die Verse 14 Mitte bis 20. Oder wir können das, den ganzen Vers 14 nehmen. 14 bis 20. Die neue Erfahrung. Paulus spricht von einer neuen Erfahrung, und zwar mit dem Gesetz. Aber sie ist ernüchternd. Die neue Erfahrung mit dem Gesetz ist ernüchternd. So könnte man diese Verse überschreiben. Zunächst etwas Grundsätzliches zu diesem Abschnitt. Und zwar zuallererst etwas zum Inhalt und dann etwas zur Person dieser Verse. Also zum Inhalt dieser Verse 14 bis 20. Paulus steht immer noch vor dem Gesetz, dem Geschriebenen und auch dem inneren Gesetz. In den Versen 14 bis 20 geht es nicht nur um das geschriebene Gesetz, sondern auch um das Gesetz im Gewissen. Für Paulus ist das an dieser Stelle eins. Das Gesetz Moses ist in seinem Innern, in seinem Herzen. Stärker als in 7 bis 14 wird das wahre, sündhafte Wesen des Menschen aufgedeckt. Wir haben hier einen neuen Akzent. In den Versen 7 bis 14 sprach Paulus davon, dass in der Begegnung mit dem Gesetz das Wesen des Gesetzes ihm klar wurde, aber auch zum Teil sein eigenes Wesen. Also in der Begegnung mit dem Gesetz wird ihm das Wesen des Gesetzes und sein eigenes Wesen klar, beziehungsweise klarer, aber vornehmlich das Wesen des Gesetzes. An dieser Stelle, in den Versen 14 bis 20, ist eine kleine Verschiebung der Betonung. Er begegnet immer noch dem Gesetz Gottes. Aber in diesem Text betont er, dass dieses Gesetz sein eigenes Wesen ganz besonders klar und bloßgelegt hat. Sein eigenes Wesen wird hier ihm besonders deutlich vor Augen gestellt. Jetzt etwas zur Person dieser Verse. Wer ist ich? Das ist die große Frage der Dogmatiker und der Exegeten. Was ist hier zu denken über diese Verse? Und da hat man viele verschiedene Modelle der sogenannten Auslegung. Ich will alle diese Alternativen Ihnen nicht jetzt vorführen. Ich will mit Ihnen neu in den Text hineinsteigen. Vielleicht kommen Sie mit, vielleicht nicht. Vielleicht kommen Sie erst später mit, 3 Kilometer hinterher, das ist auch gut. Gehen Sie mir voraus und sagen, also du gehst in die falsche Richtung, komm, dies ist die Richtung, gut, dann tun Sie das und dann nehmen Sie mich mit. Aber zunächst einmal werde ich jetzt sprechen. Aber Sie dürfen mich hinterher ruhig ansprechen. Wer ist ich? Einige Hinweise. Mit Vers 14 beginnt eine neue Zeitform. Das ist ein Hinweis. Das heißt, wir haben Diskontinuität oder, anders ausgedrückt, Unterbruch. Etwas Neues ist da. Und zwar die Zeitform zeigt das an. Aber wir haben auch Kontinuität. Auf der anderen Seite merken wir mit Vers 14, dass nicht Neues ist. Einmal ist Neues da und zum anderen ist nicht etwas Neues da. Das wird deutlich gemacht dadurch, dass kein neuer Satz mit Vers 14 beginnt. Vers 14, trotz der neuen Zeitform, Gegenwartsform, vorher Vergangenheitsform, Vers 14, trotz der neuen Zeitform, ist immer noch die Fortsetzung des bereits begonnenen Satzes. Etwas setzt sich fort. Denn beginnt nicht einen neuen Satz, sondern denn sollte klein geschrieben werden. Trotz dessen, dass sehr viele, die Deutsch schreiben, es immer noch groß schreiben, ja. Aber rein sprachlich ist denn eine Begründung innerhalb eines Satzes. Das muss man hier ganz besonders beachten. Vers 14 setzt etwas fort. Ja. Die Verse 14 und 15 setzen den Satz von Vers 13 fort. Auch die Thematik ist ähnlich. Das heißt, die Thematik von Vers 14 bis Vers 20 ist ähnlich wie die Thematik von 7 bis 14. Die Wirkung der Sünde in der Begegnung mit dem Gesetz, das ist die Thematik. Die Wirkung der Sünde in der Begegnung mit dem Gesetz. Diese Thematik ist wird geteilt bzw. ist vorhanden in beiden Abschnitten. Welche Schlussfolgerung ziehen wir aus diesen Hinweisen? Die neue Zeitform spricht von einem neuen Lebensabschnitt. Paulus hatte gesagt in 7 Vers 5, ja, als wir im Fleisch waren, und er spricht bis Vers 14 oder Ende Vers 13 von der Vergangenheit. Aber jetzt spricht er von der Gegenwart, von seinem neuen Leben. Man vergleiche auch für 8 Vers 9. Die, die im Fleisch sind, oder ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Kontrollieren Sie Übersetzung vielleicht, wenn Sie fleischlich haben, ist es falsch. Die Luther-Übersetzung, die alte, war falsch. Ich glaube, die revidierte, wenn ich mich irre, hat das verbessert. Also Römer 8, Vers 9 sollte heißen, ihr seid nicht im Fleisch. Vers 7, Vers 5, als wir im Fleisch waren, jetzt sind wir nicht im Fleisch. Das ist der Unterschied. Und diese Zeitform bringt das zum Ausdruck. Aber wir haben dieselbe Thematik, nämlich dasselbe Geschehen, die Wirkung der Sünde in der Begegnung mit dem Gesetz. Schlussfolgerung, ein Christ spricht als Christ, als Neugewordener, von etwas, das sich von seinem alten Leben her fortsetzt. Was ist die Absicht des Apostels in den Versen 14 bis 20? Die Absicht ist, einen zweiten Grund aufzuzeigen, warum nach Vers 13 etwas Gutes, wie das Gesetz, zu etwas Bösem führen konnte. Das ist seine Absicht, eine Absicht. Zu zeigen, wie etwas Gutes, wie in diesem Fall das Gesetz, zu etwas Bösem führen konnte. Und der Grund ist der, der in Vers 14 angegeben wird, er ist fleischlich, ich aber bin fleischlich. Das heißt, Er ist nicht ganz gut geworden. Etwas Gutes wohnt in ihm. Entschuldigen Sie, ich widerspreche nicht Paulus. Ich komme von Kapitel 8 her. Das heißt, er ist neu geboren. Er wohnt nicht im Fleisch, sondern im Geist. Er ist ein Neugewordener. Aber nicht alles in einem gewissen Sinne ist neu geworden. Er ist immer noch ein Sünder. Und das kommt dadurch zum Ausdruck, dass er fleischlich ist. Er ist ein Vergänglicher, der in dem noch Fleisch und die Folge der Sünde, Entschuldigung, Sünde und in der und die Folge der Sünde wohnt. Ein Sterbender. Er zeigt aber auch auf, was geschieht, wenn man sündigt. Also einmal ist seine Absicht zu zeigen, wie etwas Böses von Gutem kommen kann. Und zweitens ist seine Absicht zu zeigen, was eigentlich geschieht, wenn man sündigt. Da nun jeder Christ irgendwann mal sündigt, ist Römer 7 eine Hilfe, um zu zeigen, was eigentlich da geschieht. Römer 7 ist ein ausgezeichneter Spiegel, der mir zeigt, was ist denn jetzt eigentlich geschehen, als dieses geschah. Die Sünde wird einmal ganz genau, oder das Sündigen besser, wird einmal ganz genau unter die Lupe genommen und analysiert. Und das ist eine große Hilfe. Sonst würden wir im Dunkeln tappen. Und eine dritte Absicht mit den Versen 14 bis 20. Auf diese Weise wird bewiesen, dass weder das Gesetz noch ich selbst mich heilig machen kann. Das ist eine ernste Lektion, aber die muss gelernt werden. Ich kann nicht heilig werden durch Begegnung mit dem Gesetz. Das gibt es nicht. Und die Gemeinde wird nicht heilig werden, wenn man ihr nur das Gesetz vorhält. Jemand fragte mich, wie kann man Pünktlichkeit oder eine Gemeinde zur Pünktlichkeit bringen? Nicht dadurch, dass man sagt, ihr müsst pünktlich sein. Das kann ein Anfang sein. Aber wenn nur das gesagt wird, wird vielleicht nichts geschehen. Ja. Und wenn jetzt das Zweite, das Paulus hier zeigt, ist, ich selbst kann mich nicht heilig machen. Ich versuche jetzt das Gesetz einzuhalten. Ich kann nicht. Auch ein Christ muss das lernen. Auch ein Christ muss lernen, er kann die Gebote nicht einhalten, er ist nicht imstande dazu. Und Römer 7 zeigt das. Und das müssen wir nicht nur einmal lernen, das müssen wir immer wieder lernen. Dass wir Gottes Gebote nicht imstande sind, einzuhalten. Eine sehr ernste, aber sehr notwendige Lektion, damit wir lernen, aus der Gnade zu leben. Ja? Also das sind die Absichten, scheint mir, in diesen Versen kurz einen Überblick. Der Grund für die Aussage von Vers 13, dass der Tod durch etwas Gutes kommen konnte, ist ein zweifacher. Das erfahren wir in diesen Versen. Erster Grund, das Gesetz ist geistlich. Nach dem geistlichen Wohl ausgerichtet, darf ein Privat der Diesseitigkeit nicht dulden, muss es also verurteilen. Will jemand, der fleischlich ist, für das Fleisch leben, für die Diesseitigkeit, für das, das meinem Leib gut tut, dann wird er vom Gesetz, das geistlich denkt, verurteilt. Ich darf nicht für die Schöpfung leben, ich darf nicht für diese Welt leben, ich darf nicht für Zeit leben, ich darf nicht für mich selbst leben, ich darf meinen Launen nicht freien Lauf geben. Ein zweiter Grund für das, was in Vers 13 gesagt ist. Das Wesen des Menschen ist fleischlich und bleibt sündig. Zwei Aussagen. Es ist fleischlich und es bleibt sündig. Das Paulus drückt das so aus, ich bin unter die Sünde verkauft. Dies ist der Text, der Haupttext, an dem sich die stoßen, die sagen, Vers 14 bis 20 kann nicht von einem Christen gesprochen oder erlebt werden. Moment einmal. Du, der du das behauptest, vielleicht ist jemand hier. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Sündigen Sie? Nie? Werden Sie je dazu kommen, dass Sie nicht sündigen? Ich weiß von keinem Vertreter dieser Lehre, der das behaupten würde. Also, was wollen Sie? Sie haben zugegeben, Paulus hat recht. Wie ein Sklave, der auf dem Marktplatz gekauft wird und jetzt ein Eigentum des neuen Herrn ist und sich selbst nicht frei machen kann, dies ist jetzt ewig. Solange er lebt, ist dies die Situation. Das ist alles, was Paulus sagen will. Er will nicht sagen, dass man sündigen muss. Er will nur sagen, die Situation ist wie in der Sklaverei. Sie bleibt. Sie ist unveränderlich. Ich bin wie ein verkaufter Sklave. Ich bin unter die Sünde verkauft. Das heißt, solange ich lebe, wird das der Fall sein, dass die Sünde in mir ist und ich werde immer wieder, ob ich es will oder nicht, auch mal sündigen. Auch mal ist wichtig, 1. Johannes 2. Es kommt aber vor und das zeigt nur auf, wer ich wirklich bin. Ja. Ich bin also fleischlich und die Sünde verkauft. Es ist etwas in der Natur des Menschen, dass das Diesseitige dem Geistlichen vorzieht und das ist das Wesen unseres Sündigens. Eine tief sitzende Liebe zum eigenen jetzigen Leben. Und die einzige Lösung für diese Tendenz in uns ist der Tod. Wer mir nachfolgen will, bitte sterben. Das ist die einzige Lösung. Tod. Deshalb starb Christus für uns. Der Mensch ist sündig. Nach Vers 7 und 8 heißt das, Rebellion gegen den Gesetzgeber. Und diesem Zustand ist der Mensch verhaftet. Es bleibt so. Der Beweis, er tut immer wieder Böses. Es hört nie richtig auf. Aber er ist dagegen. Das zeigt, dass es Sünde ist, was er getan hat. Er ist dagegen. Ja, er duldet es nicht, er verurteilt es und tut es doch. Sein Handeln befremdet ihn also. Er kommt dann zum Schluss zu der Erkenntnis, die Sünde wohnt in ihm, sie ist ihm wie ein Gegenüber. Er tut nicht, was er will, er tut doch, was er nicht will. Ein Dilemma. Das ist, was die vier Verse 14 bis 20 zeigen. Und wir tun wohl, uns einmal diesen Spiegel vorzuhalten und mit aller Ehrlichkeit zu lesen und zu fragen, ist es nicht wirklich so? Dies bin ich. Ohne die Gnade, ohne Gottes Hilfe. Dies bin ich. Das ist die Geschichte, die hier geschildert wird. Heute Abend wollen wir etwas näher darauf eingehen, aber dann werden wir auch zu Römer 8 kommen, das nun das Neue aufzeigt, das gleichzeitig da ist. Wir haben zwei Gesetze, Gesetz des Geistes, Gesetz der Sünde. Beide sind da, aber ein Gesetz ist stärker. Ja. Was geschieht? Das Gesetz der Hand ist stärker als das Gesetz der Schwere. Ja, aber wenn die Hand da nicht ist, ja, das Gesetz der Sünde hat seine Wirkung. Römer 8, das Gesetz des Geistes hat mich grundsätzlich befreit von der Notwendigkeit, dem Gesetz der Sünde zu gehorchen. Ja, das ist die gute Botschaft.